SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Morgen miteinander. Schön sind Sie dabei heute am Radio zuhause, unterwegs oder in den Ferien und live hier im Parkhotel Bad Zurzach. Herzlich willkommen. Heute im Persönlich begegnet sich Glauben und Wissenschaft. Und wir erklären gerade, wie das passiert. Corinne Dobler ist 42, Mutter von zwei Kindern im Alter von 9 und 14, reformierte Pfarrerin in Bremgarten und Aargauer Gastro-Seelsorgerin. Im Militär hat sie weitergemacht bis zur Kommandantin von einer Telematikkompanie und in der Freizeit spielt sie Schlagzeug. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Tropenmediziner Daniel Paris ist 50, Vater von zwei Mädchen im Teenageralter. Er hat 3 Professuren, redet 7 Sprachen und hat die Mehrheit von seinem Leben in den Tropen verbracht. Heute leitet er das Departement Medizin am Swiss Tropen- und Public Health Institut der Uni Basel. Guten Morgen.
Guten Morgen. Genau.
Corinne Dobler, als ich Ihnen angerufen habe und Sie für die Sendung einladen wollte, die sie so geläutet hat, ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, was für eine blöde Idee. Die kann ja gar nicht. Am Sonntag ist doch Gottesdienst. Jetzt sind Sie aber gleich da, also sind Sie nicht jeden Sonntag in der Kirche.
Genau, also wir sind ein grosses Pfarrteam und wechseln uns ab. Und heute habe ich jetzt gerade frei.
Sie sind auch noch Gastro-Seelsorgerin und haben einmal gesagt, Sie wollen ein Gotteshaus zu einem besseren Gasthaus machen. Was heisst das? Picknicken in der Bank? Oder was ist da die Idee?
Ja, ich kann mir alles vorstellen. Es ist eben so, dass ich mir den Glauben immer sehr sinnlich vorstelle. Und nach einem Gottesdienst muss es immer irgendetwas zu essen geben oder zu trinken. Ich will einfach, dass der Glaube fassbar wird mit allen Sinnen.
Und Sie sind reformiert?
Ja.
Die Reformierten haben ja eher den Ruf, sage ich jetzt mal, nicht so lustbetont zu sein, oder?
Ja, ich glaube, das ist eben genau das Problem. Das macht es auch so ein bisschen unattraktiv, dass man manchmal nur so im Kopf immer nachdenkt, was man jetzt so glaubt. Und ich finde aber, der Glaube muss das ganze Menschsein betreffen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig.
Wie geht es denn, Sie haben gesagt, Sie sind Gastro-Seelsorgerin auch, wie geht es denn den Menschen in den Restaurants jetzt, die Branche, kämpft ja wirklich ums Überleben häufig, oder?
Ja, es ist wirklich eine ganz schwierige Zeit, weil die grossen Anlässe fehlen. Jetzt wird es noch Herbst, man kann draußen bald nicht mehr stuhlen, also hat man viel weniger Gäste und das ist wirklich eine ganz schwierige Zeit.
Das spüren Sie auch in den Gesprächen mit den Leuten?
Ja, es ist wirklich schwierig, ja.
Daniel Paris, ich habe es eingangs gesagt, Sie haben 3 Professuren, eine in Basel, eine in Oxford und eine in Bangkok. Ich habe es mal kurz ausgerechnet, zwischen diesen 3 Orten liegen über 10'000 Reisekilometer. Wie geht das praktisch?
Ja, jetzt in der Corona-Zeit via Zoom vor allem.
Also virtuell übers
virtuell,
Internet?
Ja, genau, übers Internet. Aber vorher hat das natürlich schon sehr viele Reisen beinhaltet. Die Professuren kommen ja mit Studentenschaften, also Betreuung von Studenten und Projekten, die mit den Universitäten assoziiert sind, mit Vorlesungen dort einher. Und das braucht auch eine gewisse Präsenz. Und darum muss man halt relativ viel reisen. Ja.
Und jetzt können Sie das gerade nicht mehr. Also was heisst das? Mit der Zeitverschiebung zusammensitzen Sie im Pyjama am Küchentisch und halten eine Vorlesung?
Also ich habe schon Vorlesungen gegeben, der Pyjama-Hose, einfach oben ein Hemd angelegt. Aber das ist ja so. Vor allem mit Amerika ist es auch mal ein bisschen mühsam. Mhm.
Sie sind in der Corona-Taskforce in Basel, leitet die Taskforce für Ihr Institut. An was genau forschen jetzt Sie, wenn es um Corona geht?
Ja, das gibt es ein paar ganz wichtige Punkte. Also einerseits sind wir involviert in den Seroprävalenzstudien, wo man schweizweit versucht herauszufinden, wie viele Leute Antikörper positiv sind.
Also wer schon mal in Kontakt gekommen ist mit dem Virus?
Genau. Und dann, was sehr innovativ ist, ist, wir haben ein sehr interessantes Projekt, was die Diagnostik anbelangt. Also wir entwickeln einen neuen Test, der über Speichel läuft, also wo man einfach darauf käuen kann. Und dann gibt es ein Resultat. Also kann jeder ohne irgendwelche Ärzte oder Krankenpflegepersonal und so weiter, kann man das selber machen. Und das läuft über eine App, also dass man die Daten dann überkommt, kollektiv. Und jetzt sind wir auch dran am Aufgleisen die Evaluierung der neuen Impfstoffe, die in Entwicklung sind. Das sind ja gewisse Impfstoffe, das ist ja hochspannend, es sind ja ganz viele verschiedene Mechanismen von diesen Impfstoffen involviert. Und quasi die Top-Candidates sind wir jetzt dann bereit zu evaluieren, auch in der Schweiz.
Jetzt, wenn wir Ihnen zulassen, ich meine, wenn ich mich hier umschaue im Saal, rede ich vermutlich für alle, auch für die Leute hier, und sagen, das Coronavirus hätten wir jetzt nicht gebraucht, oder? Das ist wahrscheinlich niemandem sehr sympathisch da drin. Aber wenn ich Ihnen zulasse, habe ich das Gefühl, Sie haben für das Virus eine gewisse Begeisterung.
Ja. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Also, ich rede jetzt wirklich als Infektiologe, Tropenmediziner, ja. Muss ich sagen, ja, ich kann tatsächlich begeistern. Ich meine, es ist eine once in a lifetime Chance, die Pandemie von dem Ausmaß mitzuerleben und natürlich aktiv etwas können zu machen. Auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sehen, dass wir in Europa ein bisschen im Nachteil sind im Vergleich zu den Leuten, die in Asien sind. Weil in Asien hat man schon die Schweinegrippe gehabt, man hat die Vogelgrippe gehabt, man hat SARS gehabt. Es gibt verschiedene, die habe ich alle miterlebt in meiner Zeit in Asien. Und dort können wirklich eigentlich die ganze Population über Nacht, also 17 Millionen Leute in Bangkok zum Beispiel, kommen von einem Tag auf den anderen alle mit der Maske zum Arbeiten. In der Metro, im Bus, den Taxis. Völlig normal, die leben damit. Und wir haben aber müssen jetzt den Lernprozess durchmachen. Und sowohl wissenschaftlich wie auch natürlich im Umgang im Alltag. Und ja, das, ich finde es sehr spannend. Klar, ganz viele Nachteile. Also ich will das nicht. Ich schaue jetzt das wirklich aus der wissenschaftlichen Sicht an.
Daniel Paris, Sie reden 7 Sprachen. Neben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch auch noch Arabisch und Thailändisch. Wie ist es zu dem gekommen?
Jetzt, wie viel Zeit haben wir?
Kurzversion mal zuerst.
Nein, also es ist natürlich ganz klar, hat das mit meinem Reisen, mit meiner Reisefreude zu tun, mit meiner Abenteuer, Entdeckungslust. Wenn man jemand hingeht, dann tauche ich ein und ich will Kultur und Menschen und Traditionen und das alles verstehen. Und da gibt es keinen Weg darauf bei, dass man die lokalen Sprachen einfach wirklich kann. Und es ist etwas Wunderschönes, eine Sprache zu lernen. Jetzt gerade zum Beispiel die exotischeren Arabisch und Thailändisch. Ich meine, am Schluss von meiner Zeit in Thailand habe ich Vorlesungen zum Teil auf Thai gegeben. Also zum Teil sogar über die Hälfte von der Vorlesung. Und da kommt man auch Respekt über. Es öffnet sich ganz andere Welten. Und ich finde das hochmotivierend und ich liebe das. Ja.
Das ist persönlich auf SRF 1 mit dem Tropenmediziner Daniel Paris und mit der Pfarrerin Corinne Dobler. Ich muss jetzt noch etwas zum Optischen sagen. Daniel Paris, hätten Sie den Corinne Dobler Pfarrerin gegeben, wo Sie sie gesehen haben?
Nein, eigentlich nicht. Obwohl, das Tischi finde ich absolut genial.
Also fangen wir beim Tischi an. Es ist ja Radio und nicht Fernsehen, darum beschreiben wir jetzt mal kurz, was man sieht. Was finden Sie genial an dem Tischi, Daniel Paris?
Also auf dem T-Shirt steht «Instant Pasta, just add coffee».
Also sozusagen im Schnellverfahren haben wir eine Pfarrerin, wenn man einfach Kaffee reinschüttet, genau. Dann ist sie da. Und was? Ich beschreibe noch geschwind den Rest. Jeans, also Piercings, rote Haare, eine freche Frisur, Tattoos, die man jetzt vielleicht nicht gerade sieht. Ich sage das mal, ich meine das sehr wohlwollend, fast ein bisschen Punk. Herr Dobler, was machen Sie mit dem Attribut? Finden Sie okay?
Ja, also es ist lustig. Ich habe natürlich ein bisschen eine Wandlung durchgemacht. Als ich angefangen habe als Pfarrerin, hatte ich schön langes, wallendes Haar und kein Piercing und so. Das war meine Veränderung, die ich jetzt auch durchgemacht habe, weil ich irgendwann einfach gedacht habe, ich bin jetzt einfach nicht so, wie mich die Leute erwarten, sondern einfach so, wie ich wirklich bin. Und ich fühle mich einfach so wohl in mir drin und authentisch. Und ich glaube, wenn ich authentisch bin, dann gebe ich den Leuten die Erlaubnis, auch authentisch zu sein. Ich glaube, das hilft, weder wenn ich einfach irgendetwas spiele und so tue, als wäre ich jetzt, weiß auch nicht, brav und anständig und herzig.
Sie haben mir jetzt schon ein paar Stichworte gegeben. Also, wenn Sie sagen, sie ist authentisch, wie sie jetzt aussehen, dann steht es für etwas. Ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihr Auftreten. Für was, wenn Sie sagen, das ist authentisch, das bin ich?
Ja, das ist jetzt noch eine gute Frage. Also es ist einfach wie so in mir gewachsen. Also jetzt zum Beispiel das mit dem Piercing, das ich eigentlich plötzlich gefunden habe, das habe ich eigentlich immer wollen. Aber als Mami hat immer gesagt, nein, das macht man nicht und so. Und irgendwann einfach, wo man so findet, ja, aber jetzt, das bin ich einfach und das gefällt mir. Oder jetzt auch mit dem Tattoo, wo ich mir überlegt habe, es ist eigentlich ein Bibelspruch, der dort drauf steht. Wo ich mir überlegt
habe, steht auf dem Tattoo?
Es ist mit dem wichtigsten Bibelspruch der ganzen Bibel, der heisst, also auf Griechisch habe ich es tätowieren lassen, der heisst, weder Tod noch Leben können uns jemals trennen von der Liebe von Gott. Und das ist so das, was sich mein ganzes Leben darum drüllt. Ich würde wie können die Liebe von Gott für mich selber verstehen und den anderen so können weitergeben und einfach den Glauben, es gibt nichts, was uns von dem jemals trennen kann.
Corinne Dobler, es hat auch schon Missverständnisse gegeben. Vielleicht auch durch das, wie sie auftreten. Sie haben als Gastroseelsorgerin, glaube ich, einmal eine Bar besucht und sind dort fast, man ist fast handgreiflich worden gegen sie. Was war denn da los?
Ja, also früher bin ich mal so in die Beizen hineingegangen und habe mich so vorgestellt. Und dann bin ich dort so vor die Bar ran und habe nicht gewusst, welches die Wirtin ist. Und habe mal jemanden gefragt, der draußen sitzt. Ja, können Sie mir sagen, wo die Wirtin ist? Und das war eben gerade die Wirtin. Und sie sagt, ja, aber ich kaufe keine Drogen. Und nachher... Und dann ist aber glücklicherweise noch ein anderer Wirt zu dazu und hat gesagt, hey, das ist im Fall Pfarrerin, Seelsorgerin für die Wirte. Und sie hat dann aber nachher immer noch kein grosses Interesse an mir gehabt. Aber ja, ich weiss, dass ich mit meinem Auftreten halt mehr, ja, so ein bisschen anders aussehe als das, was man erwartet. Aber ich finde, es ist auch immer wieder eine Chance, wenn man eben, also früher habe ich es bereut, oder, dass ich immer denke, ja, ich bin jetzt halt nicht der grosse Pfarrer, der jetzt das kann, ja, so sein, wie man halt sich einen Pfarrer vorstellt. Und jetzt finde ich, mache ich es zu meiner Stärke, dass halt die Leute dann eher mal überrascht sind, manchmal negativ und manchmal positiv.
Wie ist es denn, wenn Sie den Talar anlegen in der Kirche? Also der schwarze, formlose, bodenlange Überwurf, das ist ja... Also, Entschuldigung, ich will niemandem zu nahe treten, aber irgendwie muss man sie ja beschreiben. Das ist ja weder individuell noch hip noch sonst etwas, oder? Haben Sie Mühe mit dem?
Nein, ich finde es total praktisch. Also einerseits ist so ein Talar super, weil man kann im 9. Monat schwanger, passt der immer noch super. Habe ich also gemerkt. Und das andere ist einfach, mich tut es ein bisschen davon erlösen, wie muss ich mich jetzt anlegen? Weil ich habe immer das Gefühl, oder, wenn die Leute so in der Gemeinde sitzen und nachher schauen sie führen zum Pfarrer oder zur Pfarrerin, dann denken sie, ja, was hat sie jetzt schon wieder an? Die Schuhe oder das zu eng oder zu kurz oder wie auch immer. Und beim Talar gibt es einfach keine Frage, oder? Es sieht einfach so aus, wie es aussieht.
Corinne Dobler, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie geworden sind, was Sie sind? Wie haben Sie sich für den Beruf Pfarrerin entschieden? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis? Ist es eine Berufung?
Ja, aber eigentlich kann ich aber nicht so ein Schlüsselerlebnis bieten, wie der Luther das hat und ich plötzlich gewusst habe, zack, ich werde Pfarrerin. Aber das, was mich so von Kind auf immer begleitet hat, ist so der Wunsch, ich möchte mit etwas zu tun haben, das ewig bleibt. Also ich habe immer gemerkt, alles ist vergänglich oder alles kommt und vergeht und ich möchte mit Ewigkeit zu tun haben. Und das hat mich dann am Schluss an den Ort geführt, eben Pfarrerin zu sein, wo ich merke, ich versuche die Leute mit der Ewigkeit zu verbinden. Und gerade also besondere Momente im Leben, ich merke so bei der Taufe, oder wo ein neues Leben entsteht, das zu feiern, oder Hochzeiten, wo man sich wünscht, für ewig zusammenzubleiben, oder bei Beerdigungen, wo jemand stirbt, oder sich zu überlegen, ja, was ist das, was mich treibt. Und dort die Leute durch die besonderen Momente zu führen und sie eben mit der Ewigkeit irgendwie können in Kontakt zu bringen, das habe ich gemerkt, das ist mein grosser Wunsch.
Das sind auch ganz schöne Momente, stelle ich mir vor, oder?
Ja, es ist wirklich sehr berührend. Mhm.
Daniel Paris, Sie sind ja in Lagos, in Nigeria, auf die Welt gekommen und haben auch bis zur Pubertät dort gelebt. Der Entscheid, ich will Medizin studieren, oder? Wenn wir jetzt bei der Corinne Dobler fragen, wie kommt es zur Pfarrerin, der Entscheid, ich will Medizin studieren, der ist, glaube ich, schon in dieser Zeit gefallen, oder? In Nigeria.
Ja, das ist richtig. Ja. Also ich bin... Ja, es ist, also ich hatte ein richtiges Schlüsselerlebnis eigentlich gehabt. Und zwar, ich war in der deutschen Schule Lagos, bin ungefähr 12 um das herum. Und dort ist auch unser Religionslehrer, also auch ein Pfarrer, ist gekommen und hat uns eigentlich wollen, ein Lepradorf zeigen in der Umgebung von Lagos. Und dann haben wir sie heim und das mit den Eltern besprechen, wir das da mitgehen. So. Und
wie alt sind Sie dort?
Eben um die 12, 13 um das herum. Und ja, und dann unisono haben alle Eltern gesagt, nein, unsere Kinder, die gehen nicht in ein Lepradorf. Und ich bin dann aber entgegen allen Regeln, bin ich dann doch mit dem Pfarrer mit.
Also Ihre Eltern haben es auch nicht wollen?
Sie haben, nein, also sie haben sich dagegen ausgesprochen, aber nicht jetzt super streng, aber ich bin dann trotzdem mit, ich wollte das sehen.
Als Einzige?
Und ich bin dann der Einzige gewesen, am Schluss, der dort mit ist. Tatsächlich. Und ich bin also schockiert, beeindruckt gewesen von diesen Verstümmelungen. Und ich habe wirklich in diesen jungen Jahren habe ich echt Mühe gehabt, das vorzustellen, dass ein Organismus, der so klein ist, dass man den sieht von Augen sieht, so etwas kann auslösen. Das hat mich extrem fasziniert. Also, es hat mich so fasziniert, dass als ich nachher wieder zurückgekommen bin, habe ich, mein Vater hatte so eine Enzyklopädie, so eine riesige Sammlung von Schinken von Oxford gehabt. Bin ich da nachschauen, bei Lepra und so. Und dann hat er mich verwünscht, sogar, Vater, als dann musste zugeben, dass ich gleich gewesen bin. Aber dort habe ich dann wirklich, dort hat es mich gepackt. Dort ist eigentlich die Mikrobiologie als solches, ob jetzt das Parasiten oder Würmer oder Viren sind. Aber dort hat es mich echt gepackt, da wollte ich mehr wissen.
Und wie haben Sie als 13-Jährige, ich meine, ich stelle mir vor, das ist recht herausfordernd, so einen Besuch bei diesen Menschen, die so verstümmelt sind, wie haben Sie denn das weggesteckt?
Ja, es ist, ich habe natürlich die Bilder immer noch im Kopf. Das ist mir geblieben. Also es ist wirklich, es ist ein afrikanisches Dorf gewesen, das war hoch isoliert gewesen, natürlich abgesondert. Wir haben genau gewisse Wege müssen verfolgen, aber der Pfarrer war natürlich dort x-mal schon gewesen, hat man gekannt und höhere Akzeptanz gehabt. Und dann bin ich einfach ein bisschen in den Schatten gewesen dort. Wirklich hinter dem Talar, oder? So weit gelaufen. Aber es ist mir echt geblieben. Es war eindrücklich gewesen, ja.
Also Sie haben wollen ein neuer Albert Schweitzer werden, sage ich jetzt nach dem Besuch.
Das ist nicht ganz der Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin immer von der Wissenschaft angetrieben gewesen. Ich bin eigentlich, glaube ich, von Geburt auf extrem curious, also
neugierig.
Alles hinterfragen und alles noch ein bisschen genauer wissen als die meisten. Und das war eigentlich mein Antrieb gewesen. Und mir hat es einfach extrem gefallen. Ich bin in Afrika auf die Welt gekommen und aufgewachsen, 16 Jahre. Und das hat mich schon geprägt. Mhm. Die Truppe haben mich schon geprägt. Ja.
Hat es dann mal noch einen anderen Berufswunsch gegeben, wenn das so früh war mit dieser Medizin?
Ja, das hat es tatsächlich. Also ich liebe Bilder. Ich liebe Fotografie. Das ist eines von meinen Hobbys. Und in dieser Phase habe ich sehr viel Innenraumfotografie gemacht, also Lichtspiele von Gebäuden. Und ich wäre also um ein Haar Architekt geworden wegen dem. Also wirklich ernsthaft Architektur und Medizin abgewogen gehabt in dieser Zeit. Ich habe mich dann für die Medizin entschieden, weil ich mit dieser Version mehr in der Welt herumkomme als mit Architektur. Habe ich damals gemeint. Ja.
Corinne Dobler, hat es einen anderen Beruf gegeben wie Pfarrerin, den Sie sich für sich hätten vorstellen können?
Also mich hat immer die deutsche Sprache sehr fasziniert. Ich habe mir überlegt, ob ich Germanistik studieren soll. Oder auch Psychologie hat mich sehr interessiert, wo man eben mit Menschen kann unterwegs sein und ihnen kann helfen kann, je nachdem einen Schritt im Leben zu machen. Und ja, ich finde, jetzt im Pfarrberuf vereinigt das eigentlich alles.
Ist alles ein bisschen dabei.
Alles dabei.
Daniel Paris, Sie waren ja schon lange vor Corona Wissenschaftler und eben Tropenmediziner gewesen. Sie forschen an so ganz, ganz kleine Lebewesen, die man ja von Augen irgendwie nicht einmal sieht. Also es ist ja auch, ich stelle mir vor, noch schwierig, wenn man die ganze Zeit da etwas dran ist, wo man nicht einmal von Augen sieht, oder?
Ja, das
so
ist
nifflig,
es.
So klein.
Ja, das ist es. Also ich habe dann eigentlich kurz nach dem Lepra-Dorfbesuch habe ich mein erstes Mikroskop dann besorgt oder bekommen, geschenkt bekommen und angefangen, die grösseren von den kleinen Lebewesen ein bisschen anschauen und dann ist es immer kleiner geworden. Und im Moment erforsche ich hauptsächlich Bakterien, die sich aber verhalten wie Viren. Also ist so das Zwischending zwischen Viren und Bakterien.
Ist ja ganz gemein.
Ganz gemein. Die haben, die haben natürlich ganz geniale Strategien zum Überleben und sich vermehren und Immunantworten auszuweichen. Und da kann man ganz, ganz viel lernen von denen. Das ist ganz toll. Sowohl für die Bakterienwelt wie auch für die Virenwelt. Und das kommt mir extrem zu gut. Jetzt auch
wie gross ist das, was ich das Bakterium jetzt da sagen?
Das ist ja zwischen etwa 1 Mikrometer, also 1/1000 Millimeter.
Das ist wirklich sehr, sehr klein und trotzdem richtig gemein, wenn man hört, was die können, wie die sich tarnen und wie die von hinten herum angreifen. Wenn wir schon gerade thematisch so ein bisschen in den Tropen sind, Lagos ist doch ein recht exotischer Geburtsort für einen waschechte Schweizer, kann man sagen. Ihre beiden Eltern sind ja Schweizer.
Ja, sind Zürcher. Aha. Zürich.
Wie ist es denn zu Lagos gekommen?
Also, mein Vater war über 30 Jahre in Lagos. Er ist ursprünglich eigentlich von Basel auf Lagos gegangen und hat bei der UTC geschafft, das ist die Union Trading Company, hat die geheissen, und der hat wirklich alles importiert, also vom Samen bis zum Mähdrescher ist involviert gewesen in Entwicklung, Agrikultur, Hardware, also alles, was irgendwie Werkzeug und Agrikulturbedarf war. Und ist entsprechend auch viel herumgekommen. Ist dann immer jedes Jahr in der Sommerferie in die Schweiz gekommen, hat meine Mutter kennengelernt. Meine Mutter ist dann auch mit
ab. Ist einfach mit auf Lagos.
Ist auch mit, ja, genau. Sie ist über, ja, sie ist auch gegen 20 Jahre dann unten gewesen in Lagos. Und dann bin ich dort auf die Welt gekommen. Meine Schwester, 2 Jahre jünger, ist auch. Isabel Paris.
Mhm. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Kindheit? Wie muss man sich das Haus, wo Sie gelebt haben, den Alltag, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist schon einiges anders als Kindheit
in der Schweiz. Das kann ich mir vorstellen.
Also, um das ein bisschen zusammenzufassen, es ist ein extremes Freiheitsgefühl. Das hat sich bei mir eigentlich von Anfang an ist das etwas, was ich extrem geschätzt habe.
Aber das erstaunt mich jetzt. Man hört, es ist so ein krimineller Ort, dass sich dort eigentlich alle einmauern und schützen und bewaffnen. Und Sie sagen das Freiheitsgefühl.
Es war natürlich auch ein Wandel gewesen. Ganz am Anfang war es eben nicht so gewesen, wie jetzt Lagos beschrieben wird oder erlebt wird. Dort hat es tatsächlich eine Zeit gegeben, da hat es zwischen den Häusern keine Mauern, keine Hecken gegeben. Da hat man einfach querbeet ein, also in den entsprechenden Regionen von der Stadt, hat man querbeet ein können, zu den Kollegen und Freunden gehen. Und dann ist aber aufgrund von dieser Korruption, die ja eigentlich das Land wirklich extrem zeichnet, hat es dann immer mehr Konflikte gegeben. Und so sind dann auch die Mauern und die Häge und gewachsen. Und dann ist es immer schwieriger geworden. Ja.
Corinne Dobler, das Zürcher Döstal ist zwar an gewissen Stellen auch wildromantisch, aber nicht gerade gar so exotisch vielleicht wie Lagos. Sie sind zusammen mit einem jüngeren Bruder und mit sehr jungen Eltern aufgewachsen. Der Vater kocht in einem Altersheim, Mutter Coiffeuse und Serviceangestellte. Ihre Eltern haben sich dann auch früh scheiden lassen, als sie noch ein Kind waren. Wie war das so auf dem Land? Ist das noch ein bisschen ein Stigma gewesen, Scheidungskind?
Ja, also ich glaube, das war wirklich ein schwierig gewesen. Also ich habe den Eindruck, wir sind die Ersten, oder meine Eltern sind die Ersten gewesen, die sich scheiden lassen haben, damals. Und meine Mutter hat dann immer viel gearbeitet und wir sind öfters halt auch allein zu Hause gewesen. Und dann hat man halt einfach wie so gehört im Dorf, ja, aus diesen Kindern gibt es nie etwas und da wird nie etwas aus denen. Und das hat man schon ein bisschen, also ja, es ist irgendwie so, es hat einem ein bisschen verfolgt, ja.
Mhm. Also das haben Sie schon auch gespürt als Kind und sich daran gestört?
Ja, sehr. Also ich habe mich darunter gelitten und habe dann aber auch so ein bisschen mein Rebellentum hat sich dann aus dem ein bisschen entwickelt, dass man eigentlich denkt, also gut, euch zeige ich es. Ja.
Jetzt das Religiöse, ist das irgendwie schon rum gewesen, zu Hause?
Meine Grosstante war eine Nonne in einem Kloster in Wiel, eine Dominikanerin, und wir haben sie etwa mal dort besucht, in ihrem Kloster, aber es war für mich immer so ein bisschen muffig gewesen und auch so ein bisschen fremd. Und meine Eltern selber sind eigentlich nicht so wahnsinnig religiös gewesen, aber mein Bruder und ich, wir sind damals noch katholisch gewesen, dann öppe mal dort so in die Messe gegangen, einfach so, ich weiß auch nicht, hat es mir gefallen. Aber ich hatte dann auch so ein bisschen schwierige Erlebnisse zum Teil gemacht, weil zum Beispiel hat mein Bruder dafür ministrieren und ich nicht, und das ist so ein bisschen, ja, dort haben wir so gefunden, ja, also, das geht doch jetzt gar nicht. Ja.
Also man hat sie nicht so recht anlassen, oder mit dieser Suche nach etwas, wenn man gesagt hat, nur Buben dürfen ministrieren und Mädchen nicht.
Genau, und ich war dann wirklich so an verschiedenen Orten gewesen, also auch in der EMK zu Lobetal, die evangelische Methodistengemeinde, in der Jungschi und dann auch noch in der Kishon. Also ich bin wirklich so ein bisschen in verschiedenen Gemeinden.
Freikirchen, so ein bisschen umgezogen. Was haben Sie gesucht?
Aber ich wollte so ein bisschen cool, mich wissen, wo lebt sich so das Ewige. Und habe dann immer so ein bisschen bei einer Gemeinschaft das Gefühl gehabt, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Also irgendetwas ist mit mir zu wenig gut oder ich bin zu wenig fromm oder ich bin irgendetwas, an mir ist zu wenig, dass ich wirklich so dazugehöre. Und das hat mich so immer ein bisschen auf die Suche geschickt nach dem Ort, wo gehöre ich jetzt wirklich an.
Sie sind aber schon mal zwei Wochen in dem Kloster gewesen, bei ihrer Grosstante Zwil. Also sie haben mal geliebäugelt mit der Möglichkeit
ins Kloster. Genau, das war auch noch so eine Idee gewesen. Also will ich vielleicht mal Nonne werden und habe wirklich dort 2 Wochen Klausur dürfen und wirklich alles so mitgelebt. ja, mit dem Frühaufstehen, mit Arbeiten dort und mit Beten. Und ja, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also es hat so eine Ruhe in mir gegeben, die ich wirklich nicht gedacht hätte. Aber gleichzeitig musste ich wirklich auf sehr vieles verzichten, wo ich gemerkt habe, nein, das will ich nicht. Also, ja.
Dafür haben Sie sich etwas anderem zugewendet, wo Sie mir gesagt haben, das sei auch fast ein bisschen mit einem klösterlichen Leben zu vergleichen. Sie sind ins Militär. Was für... Jetzt müssen Sie schon sagen, was für Parallelen gibt es zwischen Kloster und Kaserne?
Ja, es ist eben wirklich sehr ähnlich, weil... Einerseits am Morgen, wenn man aufsteht, muss man sich ja nicht überlegen, was man anlegt. Das ist einfach vorgegeben.
Okay, fair enough, das stimmt.
Und das Tagesprogramm steht auch fest. Also es ist eigentlich immer klar. Und man lebt also in einer Gemeinschaft, egal ob jetzt Zwangsgemeinschaft oder wahlweise. Aber einfach, es ist immer ganz klar, was jetzt die Gemeinschaft den ganzen Tag macht. Und ich muss sagen, ich denke, beiden Orten so eine gewisse Geborgenheit erlebt. Eben, weil man halt einfach wie klar ist, wir sehen alle gleich aus und wir machen alle irgendwie das Gleiche. Und darum gehören wir irgendwie zusammen.
Mhm. Sie haben Dienst mit den Waffen da, also Sie haben eine Ausbildung am Sturmgewehr gehabt. Warum haben Sie sich doch für die Armee entschieden? Man hat irgendwo das Gefühl, es ist ein Spagat. Also vielleicht sehe ich es von außen völlig falsch. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein Spagat, wenn man Sturmgewehr und Bibel quasi gleichzeitig in die Hand nimmt.
Ja, also es war vielleicht ein mehr ein egoistischer Grund, warum ich ins Militär gegangen bin. Also das eine war, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist so, nach der Matura habe ich gefunden, ich wollte mal etwas mit den Händen machen. Oder? Und dann bin ich da an die Aushebung und bin dann Übermittlungspionier geworden. Und wir haben wirklich so Leitungen, Telefonleitungen durch die Dörfer gezogen und Kisten rumgeschleppt. Und das war mal cool gewesen. Und das andere war, wie noch, mein Freund hat damals mit mir Schluss gemacht und ich war damals also am Besuchstag von ihm im Militär. Und es hat mich einfach so getroffen, dass er mit mir Schluss gemacht hat, dass ich gefunden habe, also gut, das, was du kannst, kann ich auch. Und habe gefunden, so, und jetzt gehe ich auch ins Militär. Das sind so die zwei Gründe.
Das sind ja gute Gründe, kann man sagen, um vielleicht den RS fertig zu machen. Aber dann haben sie weitergemacht, bis zur Kommandantin.
Mhm. Also einerseits war es spannend, weil man immer ein bisschen Geld verdienen während dem Studium, wenn man ins Militär gegangen ist.
Also Sie haben das Theologiestudium mit dem Sold von der Armee finanziert?
Ja, genau, teilweise, ja. Und es war auch immer eine Challenge. Also ich habe zum Teil halt einfach auch Leute im Militär erlebt und ich denke, das kann ich besser als du. Und habe dann einfach gefunden, dann werde ich halt Korporal. Und irgendwann habe ich gefunden, Offizierschule. Ich bin eigentlich sonst von der Art her ein bisschen, also so lethargisch. Ich bewege mich nicht einfach so gerade freiwillig. Und habe gefunden, in der Offizierschule, da musst du jetzt einfach mal, da machst du am Schluss den 100-Kilometer-Marsch. Und ich einfach wollte wissen, schaffe ich das? Und habe dann das einfach so gemacht. Mhm. Ja, und bis am Schluss einfach durchgezogen und merkte, wow, in mir steckt mehr, als ich meine. Aber man muss halt einfach so ein bisschen den Druck von außen haben.
Haben Sie etwas gelernt?
Ja, viel gelernt, ja. Also, es ist ja, also im Militär lernt man ja immer, zum Beispiel jetzt die Leute führen, oder? Da merkt man immer gerade sofort, wenn man irgendetwas falsch macht, oder funktioniert es nicht. Jetzt als Kommandantin, oder? Da hat man so seine Zeug und sagt, ihr macht das und das und das und kommen nachher wieder zurück. Und wenn man da irgendetwas falsch befiehlt, oder, dann geht wirklich alles schief. Und das merkt man einfach gerade sofort. Also das habe ich wirklich sehr gut gelernt. Oder auch halt, manchmal ändert, hat sich auch viel geändert, die Lage, oder? Man hat alles genau geplant und merkt plötzlich, ah, jetzt sind die Leute nicht da, ich habe die Fahrzeuge nicht, jetzt funktioniert das nicht und dann muss man improvisieren. Und ich glaube, dort habe ich gut gelernt, dass man sich nicht immer gerade aus der Ruhe bringen lässt, wenn jetzt plötzlich alles komplett anders
ist. Der Umgangston in der Kaserne ist aber schon ein Mührucher wie im Kloster. Weißt du, haben Sie mit dem auch keine Mühe?
Nein, also einerseits, wir waren ja bei der Führungsunterstützung. Das heisst, also man schreit sich nicht an oder vielleicht einfach manchmal. Aber grundsätzlich eigentlich haben wir einen anständigen Umgangston. Weil die Leute gehen ja immer irgendwo an einen Standort und sind dort 3 Tage. Und dann kann ich ja mit Schreien, mit Anschreien, sie nicht mehr so zu etwas bewegen. Aber manchmal ist es halt auch wie auch lustig. Also ein bisschen im Zeug rumschreien, wenn man jetzt im Gefecht ist, mit der Handgranatausbildung und dann schreit man so die Leute an und die haben natürlich auch den Pamira. Ja, das macht dann auch ein bisschen Spass. Ja, also für alle.
Daniel Paris, mal grundsätzlich, was haben Sie für eine Beziehung zum Militär?
Gut, ich bin als Mediziner natürlich relativ früh schon vorgespuren gewesen, dass ich weitermachen muss. Das war in dieser Zeit so, dass man dann Offizier, die Offizierschule geht. Aber ich bin nie so warm geworden, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin Militär ein richtiger Töchter gewesen, also einer, der wirklich den echten Kranken geschaut hat. Nebenbei in der Sanität gewesen, natürlich auch Kriegschirurgie und so Sachen gelernt. Weiss ich noch, an Schweinshaxen operiert und so, um die Technik zu lernen. Aber was für mich so die schönsten Momente waren, sind, ist wirklich die Schweiz gewesen. Als ich so lange im Ausland war, bin, ich habe gerade auf der Fahrt, wo wir da hingekommen sind, wunderschön am Rhein entlang, habe ich gesagt, eigentlich die schönsten Orte habe ich im Militär gesehen. Ich habe ja natürlich so einen VW Golf gehabt als Dökti und bei diesen Truppen angefahren, also bis in die höchsten Berge rauf, im Onken oben gewesen, in Wallisus oder, ja, also das ist schon toll gewesen.
Aber Sie haben das Militär natürlich nicht nur in der Schweiz erlebt, sondern Sie haben das in diesen Jahren, in diesen vielen Jahren, in den Tropen auch in nicht demokratischen Ländern erlebt, wo das Militär Macht verkörpert. Mhm. Also haben Sie dort mitgenommen? Ist da nichts geblieben?
Ja, es war natürlich ganz extrem in der Zeit, in der wir in Afrika waren. Also ich war dort ja über 16 Jahre. Da haben wir, ich weiß gar nicht mehr genau, es sind etwa 17 Putsch miterlebt, also abwechslungsweise Zivilregierung, Militärregierung, dann all die extremen Massnahmen, die mit dem hergekommen sind. Meine Zeit in Asien auch, ist auch von dem, also jetzt ist immer noch Militärregierung. Und natürlich auch bei der Reiserei hatte ich natürlich auch Interaction mit Militär, zum Teil eben so ein bisschen unangenehme Situation.
Was heisst das?
Ja, also, ich meine, ich habe mal also vielleicht jetzt die extremste Situation. Ich bin mit dem TÜV durch die Wüste gefahren, nach dem Staatsexamen.
Das ist allein?
Allein, ja, mit so einem Wüsten-TÜV, die mit diesen grossen Tank. Und ich wollte ursprünglich eigentlich Kairo-Kapstadt machen. Ich hatte so ein altes VW-Büsschen gehabt und habe dann aber im Militär, beim Basketballspielen, all meine Sehnen verrissen, in meinem rechten Sprunggelenk. Ich war dann sogar noch ein Versuchskaninchen. Ich war einer der ersten 10, der unterschrieben hat, dass man da Kuhsehne implantiert. Also ich habe jetzt da ein Kuhsehne-Gelenk.
Im Ernst?
als Wissenschaftler habe ich das natürlich unterstützt. Und ich muss ehrlich sagen, das Gelenk hebt besser jetzt als das andere.
Also ein Hoch auf die Kuh, kann man da sagen.
Weiss aber nicht, das hat Nebenwirkungen gehabt. Nein, aber das hat mich um die Reise gebracht. In dieser Zeit ist mein alter, wunderschöner VW-Büsschen dann verrostet. Ich hatte dann da lange Rehab gehabt, und so war es relativ ernst gewesen. Und hatte dann nur noch Zeit gehabt, mit dem TÜV zu gehen. Und habe dann das Büsschen eingetauscht für so einen Touareg-TÜV. Und bin dann eigentlich Ägypten bis in den Sudan runtergefahren. Wunderschöne Reise gewesen, super. Ich habe dann so Tauchtaschen mitgenommen, bin dann tauchen und so, wunderschön am Roten Meer. Als Meermensch, oder? Dort richtig surfen und tauchen. Und dann bin ich, weiß ich noch genau, bin ich von Hurghada nach Luxor. Müsste man zuerst so der Küste runterfahren und dann im rechten Winkel rein ins Niltal, habe ich gefunden, ich habe einen Wüstentöff, bin jetzt schon über einen Monat unterwegs. Ich fahre direkt. Ich bin einfach querfeldein durch die Wüste. Es gibt natürlich immer so ein bisschen Wege und so.
Aber es sind schon ein paar hundert Kilometer von.
Ja, es ist eine rechte Strecke. Ja. Aber ich bin jetzt schon recht abgerührt gewesen. Ich habe schon lange keinen Helm mehr getragen. Ich hatte so einen riesen Turban, so einen 6 Meter Turban. Alles hat ausgesehen wie ein Ägypter, ja. Wie ein Tuareg fast, ja. Und natürlich extrem braun gewesen und habe natürlich lange nicht rasiert gehabt. Dann hatte ich so einen Schnauz noch da. Schnauzwuchs ist relativ stark bei mir. Und dann bin ich mitten in der Wüste. Also natürlich die Freiheit. Ich habe noch so einen, zum Abschied noch so einen Dattelstrauss bekommen. Da habe ich so hinten am TÜV gehabt. Ich bin so durch die Wüste gefahren und plötzlich Militär. Stopp, dann haben die mich angehalten. Also höchst unangenehm. Ich habe dann gerade reagiert, habe mein Bestes Arabisch dann angefangen mit denen zu reden. Das war ein Nachteil gewesen am Schluss. Die haben dann natürlich gedacht, wieso kann der so gut Arabisch? Mhm. Und dann habe ich meinen Pass gezeigt, denke, Schweizer Pass. Jetzt ist das Visum abgelaufen in der Zwischenzeit. Das haben sie mit Arabisch hineingeschrieben, das habe ich nicht lesen. Und dann ist der Kommandant gekommen und hat mich ohne grosse Diskussion gerade in die Kiste gesteckt. Also bin gerade ins Gefängnis gekommen. Habe dann erst nachher erfahren, dass am Tag vorher ein Attentat in Kairo auf dem Mubarak stattgefunden hat. Und dass der Attentäter, also ist er nicht successful gewesen, er hat es überlebt, aber der Attentäter ist Richtung Süden geflüchtet, war ein Weisser gewesen, mit einem Schnauz und ist auf dem TÜV geflüchtet.
Okay, das ist, das, was wir einen unglücklichen Zufall nennen. Ja. Oder? Aber wie, also Sie haben gesagt, Sie sind ins Gefängnis gekommen. Das war ja der Wüste. Also ich nehme an, irgendeine Kaserne, einen Stützpunkt. Das wird nicht so ein Gefängnis sein, nach proper Menschenrechtsvorstellungen.
Nein, es war wirklich schlimm. Es war wirklich eine Baracke. Also Sie hatten dort irgendwie eine Gefechtsübung. Es war zur Zeit des Golfkriegs. Also es war Kriegszustand. Es hat nicht gut ausgesehen für mich. Und ich hatte eine schlaflose Nacht in dieser Zelle. Ich habe gefroren wie verrückt, habe alles abgezogen. Ich hatte nur meine Boxershorts an. Also ja, dort habe ich auch einmal kurz nach Hilfe gefragt, nach oben in dieser Nacht. Aber und dann am nächsten Tag ist der Kommandant dann plötzlich ein bisschen gutmütiger gekommen und dann haben sie dann irgendwie herausgefunden, dass ich das nicht gewesen sein konnte. Aber nichtsdestotrotz, also eben mit Militär schon ein bisschen.
Kann man sagen, Gott sei Dank sind Sie da heute, kann man also an dieser Stelle wirklich voller Überzeugung sagen. Sie haben es gesagt, haben Sie mit Gott geredet in dieser Nacht oder haben Sie einfach irgendwelche anonyme Heiligen abgebetet, wer mir gerade helfen kann, soll bitte?
Ja, also ich muss ehrlich sein, ich bin nicht so wahnsinnig religiös. Ehrlich gesagt, ich bin wirklich sehr wissenschaftlich ausgerichtet. Ich habe irgendwie die Evidenz für die Religion ist für mich nicht so stark, oder zumindest nicht so stark genug gewesen, dass ich wirklich den Weg eingeschlagen habe. Aber ich glaube an eine höhere Macht. Ich glaube effektiv, oder die Kraft der Hoffnung ist unglaublich. Und
gibt es eine Religion, wo Sie sich am meisten zugehörig würden fühlen?
Also ich muss sagen, jetzt nach meinen 12 Jahren in Asien bin ich wirklich ein Buddhist. Also innerlich finde ich den Buddhismus absolut genial. Es ist eigentlich eine Lebensphilosophie. Es gilt so ein bisschen als Religion. Aber es ist ein Umgang mit den Menschen. Es ist Respekt. Es geht um sich selber, aber es geht um die Gemeinschaft auch von der Umgebung. Finde ich ganz toll. Buddhismus ist etwas, was mich fasziniert. Ja.
Wenn Sie das hören, Corinne Dobler, fühlen Sie sich da genötigt, das Christentum zu verteidigen, gegen die Haltung anzugehen, etwas zu erklären?
Nein, also überhaupt nicht. Ich finde aber eigentlich, wenn man alle monotheistischen Religionen anschaut, geht es bei allen ums Gleiche. Oder es geht um Respekt gegenüber dem Schöpfer und der Schöpfung, die Liebe zu sich selber und die Liebe zum Nächsten. Und ich finde, ich stehe jetzt einfach in dieser Tradition des Christentums, weil ich in dem hinein aufgewachsen bin. Und das ist für mich überzeugend. Aber ich habe Respekt vor allen anderen, die ihre Religion auch leben. Aber es geht immer um den Respekt und auch um die Dankbarkeit überhaupt, dass man am Leben ist und dass man das Leben geschenkt bekommen hat. Und das ist eigentlich der Kern von allen Religionen, oder? Dass man eine Dankbarkeit und auch eine Demut hat und nicht einfach das Gefühl hat, ich bin der Chef von allem.
Das ist persönlich auf SRF 1 mit dem Daniel Paris, Tropenmediziner, und mit der reformierten Pfarrerin Corinne Dobler. Wenn man so Grenzerfahrungen Corinne Dobler hört, wie uns jetzt gerade Daniel Paris erzählt hat von dieser Festnahme in der Wüste in Ägypten. Sie haben sich an der Uni als Testperson zur Verfügung gestellt für eine Versuchsreihe mit Ecstasy. Also mit Drogen, ein Drogenexperiment. Erzählen Sie uns doch mal, wie war das?
Genau. Also ja, so als Studentin schaut man immer, was man so für Nebeneinkünfte noch machen kann. Und das ist auch...
Also Sie haben sich das Theologiestudium echt etwas kosten lassen. Das kann man also sagen.
Und das war auch ausgeschrieben an der Uni, dass man sich da mit, so versucht, mit Ecstasy kann. Ja. Melden. Und das war noch in Burg Hölzli. Ich dachte, super, wenn da etwas schief geht, kann man dort bleiben. Und aber es war für mich wirklich eine spannende Erfahrung. Weil, also einerseits, als ich die Drogen dann hatte, habe ich gemerkt, ja, alles ist super. Ich habe das Gefühl, ich kann wirklich alle Menschen umarmen. Es gibt wirklich nichts mehr Böses. Alles ist super.
Das ist ein totales Glücksgefühl.
Ja, aber das... Es hat eben doch ein Aber noch drin irgendwie gehabt. Das war das Schräge. Also, ich hatte schon das Gefühl, ich kann alles umarmen, aber irgendetwas in mir hat gesagt, aber es stimmt im Fall irgendwie nicht. Es ist nicht irgendwie ganz richtig. Und das Lustige war, ich habe genau die Ecstasy-Studie an dieser teilgenommen, wo ich eben gerade aus dem Kloster rausgekommen bin. Und habe gemerkt, die Zeit im Kloster, nach diesen zwei Wochen, habe ich wirklich so ein ähnliches Glücksgefühl entwickelt. Also so in dieser Ruhe, der Frieden, die Gelassenheit. Und es war total ähnlich. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich sucht man in den Drogen eigentlich einfach auch den Frieden und die Ruhe und das Glück, das man eigentlich ja, jetzt auch im Kloster oder in der Spiritualität wird finden. Aber es braucht halt einfach viel mehr Übung, oder? Man kann sich nicht einfach irgendetwas reinschmeißen und dann ist gut. Sondern es braucht wirklich einfach so eine Praxis, oder, die man immer wieder macht, um in das reinzukommen.
Daniel Paris, Sie sind die Mehrheit von Ihrem Leben in den Tropen unterwegs gewesen. Wir haben gesagt, Asien, Lagos sehr lang. Sie sind auch in Laos gewesen und haben sich dort etwas aufgelesen, was man niemandem wünscht. Sie haben sich mit Dengue-Fieber angesteckt.
Ja, das ist richtig. Ja, ja.
Wie ist das gewesen?
Es war ganz schlimm gewesen. Ehrlich, es war das Schlimmste gewesen, was ich je durchgemacht habe. Ich weiß halt nicht, ob ich es schon mal vorher hatte. Oder ich habe eine riesige Batterie an Impfungen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie auch eine andere Immunantwort aufgeweckt habe. Aber ich hatte es wirklich ganz schlimm, das Dengue-Fieber. Es hat angefangen natürlich mit höchstem Fieber. Also ich war eigentlich in Laos, um Milben zu fangen. Ich war auf Milbenjagd. Also die kleinen, wie die Zecken, einfach viel kleiner. Sind wir da gross im Dschungel aus, sind wir verschiedene, also wir haben Ratten fangen und dann die Milben von diesen Ratten holen. Und dort habe ich wahrscheinlich, bin ich gebissen worden von einer Moskito und habe dann, ja, es sind etwa 3 oder 4 Tage später, wieder in der Hauptstadt, in Vientiane, einfach über Nacht massiv Fieber bekommen, Gelenkschmerzen. Ich habe richtig geschwitzt und ich musste an dem Tag genau wieder zurück auf Bangkok fliegen. Und habe gedacht, es ist das schlimmste Timing wieder gewesen. Also ich bin so ein bisschen der Murphy's Law Guy. Es kommen immer alle viele Sachen zusammen. Jetzt ist das genau in der Zeit gewesen von Swine Flu, also von der Schweinegrippe. Jawohl. Und das sind in allen Flughäfen in Asien, also in allen hauptasiatischen Flughäfen, sind da die Thermokameras gewesen, wo man durchlaufen musste. Und wenn man dann eine höhere Körpertemperatur hat, hat das geleuchtet, dann ist man gerade rausgenommen worden. Mhm. Und ich habe gedacht, leck, ich komme nicht mehr zurück auf das Bangkok jetzt.
Obwohl das Dengue-Fieber ja nicht ansteckend wäre, oder? Von Mensch zu Mensch.
Nein, nicht. Aber das hat man ja, ich hätte das dann noch
beweisen
müssen,
dass es nicht Schweinegrippe ist.
Und dann weiss ich nicht, da bin ich, also das darf ich fast nicht sagen, aber ich bin dann wirklich noch so vor einem Aircon, habe ich mich da noch abgekühlt, bevor ich durch die Thermokammer...
Vor Klimaanlage gesessen, bei minus 20 Grad oder so.
Natürlich dann Paracetamol genommen, voll dosiert und bin dann also noch... Bin dann durchgekommen, tatsächlich, zurück auf Bangkok.
Also Sie sind so tiefgekühlt gewesen, dass die Wärmekamera
ja,
die 41 Fieber nicht gezeigt hat, oder?
Ich bin vielleicht sogar... blau auf der Thermokamera gewesen, nicht rot. Oder? Und habe es dann aber geschafft, zurückzukommen auf Bangkok und habe dort weiter einen mitgemacht. Und es war interessant, weil wir haben gerade 6 neue so Schnelltests evaluiert im Labor. Da habe ich gerade angerufen. Der Student hat mir gerade da die 6 Packungen gebracht. Und dann habe ich wirklich daheim auf der Veranda habe ich mir wirklich da selber Blut genommen, jeden Tag, und habe jedes Mal die 6 Tests gemacht und habe eigentlich die erste Serie von Dengue-Schnelltests live durchgemacht, also wo man zuerst das Antigen oder den Virus findet im Blut und dann kommt der Shift, wo die Antikörper raufkommen und habe dann den auch subtypisiert. Und das war dann eigentlich die Basis gewesen, nachher für eine ganz tolle Studie, die wir nachher können asienweit aufgleisen
konnten. Also ist das nicht nur ein Gerücht, dass der Wissenschaftler gern zu Selbstversuch greift.
Nein, ist
Sie
eigentlich
das
nicht.
Aber
es kommt aus der Neugier raus. Oder? Aber nein, ist klar. Also wir sind natürlich erfüllen die höchsten regulatorischen Ansprüche, wenn es bald zum Medikament oder Diagnostik oder Impfungen geht. Das ist ganz, ganz klar. Mhm. Aber am Anfang gibt es halt gewisse Fragen. Oder man ist exponiert oder man ist involviert. Und dann kommt es halt schon dazu, dass man gewisse Sachen dann halt erlebt. Also zum Beispiel, mein Blut ist extrem wertvoll in der Wissenschaft, weil ich für etwa 6 Krankheiten, die ich durchgemacht habe, also ich habe Antikörper im Blut, die man brauchen kann als positive Samples für eine ganze Batterie von Tests. Oder?
Also gehen Sie regelmässig im Labor vorbei und lassen ein bisschen dort?
Ja, genau. Ja. Bis auf Australien, wenn es...
Corinne Dobler, es ist ja gar nicht so einfach in der heutigen Zeit, Menschen von Gott, von einer Religion zu überzeugen. Also man hört in der Kirche, werden es alles wie weniger Mitglieder. Sie haben einmal noch immer gesagt, sie hauen niemandem Bibeln auf den Kopf. Wie ist das gemeint?
Ja, also ich glaube, es braucht immer eine gewisse Offenheit oder eine Bereitschaft, etwas zu wissen und etwas zu hören. damit man irgendwie sich mit dem Glauben auseinandersetzen kann. Und das ist meistens, wenn man im Leben irgendwo an einem Punkt steht, wo man Sachen in Frage stellt. Je nachdem, eben zum Beispiel, wenn jemand stirbt oder vielleicht auch, wenn man gerade eine schwierige Phase hat im Leben. Oder je nachdem, eben, wenn auch ein Kind auf die Welt kommt und merkt, ah, wow, was will ich jetzt dem Kind überhaupt mitgeben? Was ist mir eigentlich wichtig, an Wert und so? Und ich glaube, dort an diesen Punkten ist eine Offenheit der Leute da, wo man eben mit ihnen in Diskussion treten und etwas darüber erzählen. Aber sonst gehe ich nicht so missionieren, weil ich finde, habe ich selber auch immer Mühe damit, oder wenn irgendjemand kommt und findet, hey, schau jetzt, das ist mega wichtig und das musst du jetzt wissen und so, dann habe ich auch gerade eine Abneigung dagegen. Aber ich versuche einfach mit meinem Leben so da zu stehen oder so überzeugend zu sein, dass die Leute vielleicht damals finden, ah, okay, das nimmt mir jetzt ein Wunder, erzähl mal. Und so, finde ich, ist es spannend, den Glauben weiterzugeben.
Jetzt muss ich doch noch auf etwas zu sprechen kommen, weil, als ich ihren Namen dann gegoogelt habe, ist eine Geschichte aufgepoppt, wo ich gedacht habe, das nimmt mich jetzt Wunder, wie sie mir das erklären will. Sie haben einmal gesagt, ich glaube, im Blog oder in einem Artikel, dass die Fanszeit sei zu vergleichen mit gutem Sex. Und haben dann, weil ich gehört habe, doch einige Mails zu beantworten gehabt, nachdem das publiziert worden ist. Erklären Sie uns mal, wie ist das gemeint?
Genau, ja, das war ein Erlebnis in einer Beiz mit einem Wirt. Wir sind dort um den Tisch gesessen und haben ein Bier getrunken. Und es hat gerade die Adventszeit angefangen und rundum im Restaurant war alles super dekoriert. Und dann hat eben der Wirt gesagt, ja, das Jahr habe ich wirklich eine super Serviertochter, die hat jetzt wirklich alles dekoriert. Aber sie hat wirklich gerade schon von Anfang an gerade die ganze Krippe raus tun. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hat der Wirt gesagt, du kannst nicht mit dem Orgasmus anfangen. Oder die Adventszeit muss so immer Steigerung drin sein, bis am Schluss. Und am Schluss kommt das grande Finale.
Das wäre dann Krippe.
Ja, genau. Und dann habe ich eben gefunden, ja, das stimmt eigentlich. Oder? Wir machen uns ja gerade in der Weihnachtszeit manchmal so fertig. Oder? Das fährt ja manchmal jetzt schon an. Wir haben immer das Gefühl, es muss alles und voll. Und am Schluss der Weihnachten kann man einfach nicht mehr. Oder? Da ist man einfach nur noch fertig und ist froh, wenn es durch ist. Und eigentlich finde ich, eben, muss die Weihnachtszeit eben wie guter Sex sein, mit einem langsamen Vorspiel, wo man dann geniessen kann, einsteigen und am Schluss freut man sich, dass jetzt endlich das Jesuskind auf die Welt gekommen ist.
Eine wunderbare Geschichte. Ich möchte noch ganz kurz, weil wir immer wieder Bangkok angesprochen haben, Daniel Paris, sagen, eben in Afrika aufgewachsen, die ersten 15, 17 Jahre. Und nachher schon früh im Studium wieder raus in die Welt. Und irgendwann, nicht irgendwann, sondern 2005, sind sie gerade nach dem Tsunami auf Bangkok ausgewandert. Und haben dann an der Uni gearbeitet und dort gelebt. Sie sind aber sozusagen in eine Katastrophe ausgewandert. Wie ist denn das?
Ja, also das war eindrücklich. Wir sind tatsächlich gerade zwei Wochen nach dem Tsunami sind wir nach Südostasien, nach Bangkok. Am Anfang natürlich noch Ferien gehabt, in dieser Zeit. Und das ist recht eindrücklich. Wir sind dann gerade tauchen dort. Also meine Frau hat noch tauchen gelernt, da hat noch einen Kurs gemacht. Und ich war dann wirklich involviert im Helfen, Schaden zu bekämpfen, zu limitieren. Also wir mussten wirklich zum Teil noch Sachen bergen, die vom Tsunami, vor allem in den Wellen, die dann wieder zurück ins Meer gegangen ist, alles mitgenommen hat. Und das andere war, dass man wieder die abgerissenen Korallen wieder eingepflanzt hat, dass sich die Korallenriffe schneller erholen können.
Also hat man echt unter Wasser eingärtnert wieder?
Ja, richtig, genau. Also es ist wirklich eine eindrückliche Zeit. Wir sind zum Teil auch so an Strandabschnitten, wo einfach alles wegrasiert war. Und dann hat es ein Boot in den Bäumen, oben in der Luft. Und dann die Leute, die haben natürlich die Thais, die haben schon eine Kultur, die sehr viel mit Geister und Leben nach dem Tod und vor dem Tod also zu tun hat. Und wir haben dann also am Feuer zu Abend extreme Geschichten zu hören bekommen. Also es war wirklich eine eindrückliche Zeit, ein paar Wochen lang.
Und dann haben sie mir gesagt, wer auf Asien geht, braucht 9 Jahre, um die Mentalität und die Länder können zu verstehen. Und sie sind nach 10 Jahren heim. Was ist da passiert?
Ja, also es ist tatsächlich so, man sagt, oder? Ich sage jetzt mal, hat man mir auch gesagt in Asien, dass man Asien nicht kennt vor 9 Jahren. Und ich am Anfang natürlich das nicht geglaubt. Ich dachte, ja, ich komme da schnell rein und man lernt Sprache und man hat Austausch. Und gerade als Tropenmediziner, wo man in den ärmeren Gebieten, ländlicheren Gebieten aktiv ist, lernt man natürlich das Land ganz anders kennen. Aber es war tatsächlich so gewesen, am Schluss, nach 9 Jahren, die Nuancen, wie jemand lächeln kann, oder die Körperhaltung, oder wenn man etwas sagt, aber eigentlich etwas ganz anderes ausdrückt, habe ich effektiv nach 9 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, jetzt verstehe ich eigentlich fast alles.
Und warum sind Sie dann zurück?
Und wir sind also eigentlich, wir sind 12 Jahre geblieben am Schluss. Ja. Und ich muss aber ehrlich sagen, so nach 10 Jahren habe ich das gespürt. Es ist wie, der Reiz hat angefangen anzulassen. Es ist das Potenzial zu entdecken, etwas hat abgenommen. Also es ist, man hat alles gekannt. Man hat dann so eine Situation gekommen, wenn wir jetzt nicht zurückgehen in die Schweiz, dann gehen wir nicht mehr zurück. Also es war so wie eine Gefahr gewesen. Also Gefahr, eine schöne Gefahr. Aber man hat dann irgendwie müssen entscheiden, man hat richtig gespürt, wenn wir jetzt nicht zurückgehen, dann bleiben wir da für den Rest des Lebens. Das ist so eine Weiche, die kommt.
Und Sie haben sich entschieden, wieder zurückzukommen in die Schweiz. Das richtig, ist wunderbar, ja. Sonst hätten wir nämlich das Tolle persönlich nicht können führen mit Ihnen. Ich wette, weil ja Sonntag ist Daniel Paris und wir Frau Pfarrer hier haben, Ihr das letzte Wort geben in dieser Sendung. Ich werde Ihnen aber eine Challenge stellen, nämlich, dass wir haben leider auch keine Zeit mehr für eine Predigt, aber ich habe einen wunderbaren Witz gelesen, den sie einmal erzählt hat. Und ich möchte Sie doch bitten, den zum Abschluss von dem Gespräch noch mit uns zu teilen.
Ja, weil etwas ganz Wichtiges im Glauben ist ja der Humor. Und ihr sicher kennt alle die Geschichte von der Hochzeit von Kana, das erste Wunder, das Jesus gemacht hat. Und am nächsten Morgen ist es nämlich folgendermaßen so weitergegangen. Alle Jünger sind am Boden gelegen, haben einen Kater gehabt. Dann verwacht ein Jünger und sagt, hey, kann mir irgendjemand ein Glas Wasser bringen? Aber geht nicht an Jesus vorbei, sonst verwandelt das wieder in Wein.
Das war es persönlich aus Bad Zurzach mit der Pfarrerin Corinne Dobler und dem Tropenmediziner Daniel Paris. Danke, dass Sie dabei waren. Allen noch einen wunderbaren Sonntag. Bleiben Sie gesund. Ade miteinander.
Sie haben die Sendung persönlich gehört. Die ist heute aus dem Parkhotel Bad Zurzach im Aargau gekommen. Und zu Gast waren Corinne Dobler, reformierte Pfarrerin von Bremgarten Mugella, und Daniel Paris, er ist Tropen- und Reisemediziner. Moderiert hat Daniela Lager und Patrick Arnold und Svenja Bormann haben sich um Technik gekümmert. Falls Sie gerade ein bisschen zu spät eingeschaltet haben, kein Problem. Sie können persönlich heute Abend noch mal hören. Kurz nach dem 10 Uhr oder online auf srf1.ch. Dort können Sie die Sendung auch gerade als Podcast abladen. Auf srf1.ch finden Sie sie unter Sendungen. Und wenn wir noch vorausschauen, nächste Woche, da kommt es persönlich aus dem Wallis, aus dem Stockalperschloss Zbrieg. Dort sind die Gäste beim Christian Zeugin, die Sängerin Stefanie Heinzmann und die Walliser Fußballlegende Jean-Paul Bricker. Falls Sie gerne live dabei sein wollen, dann können Sie das gerne machen, aber die Plätze im Stockalperschloss sind beschränkt. Darum melden Sie sich unbedingt online anmelden auf srf1.ch. Und falls das dann tatsächlich nicht klappen würde, können Sie immer noch ganz gemütlich am Radio mit dabei sein.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.